Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Pausengong. Wir befinden uns heute wieder in den Podcast-Studios hier im MKR und freuen uns ganz besonders, heute Rainer Maria Schießler wieder mit dabei zu haben. Schön, dass du da bist.
Danke.
Und einen ganz besonderen Gast, was mir wirklich wichtig ist, ist die Stimme der Erzieher, sage ich immer, ist so wichtig bei uns, katholische Erziehergemeinschaft. Frau Sarah Schmelz-Eisenhagemann, Professorin an der IU. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Die Freude ist ganz unsererseits. Sarah Schmelz-Eisenhagemann, Professorin an der IU, Deutschlands größter privaten Hochschule, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo auch ich doziere, ist heute da. Du hast eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, dann ein Studium der Sozialpädagogik und sozialer Arbeit in Freiburg.
Mhm, genau.
Und dann ein Kinderhaus geleitet.
Ja, genau. Ich habe ein Kinderhaus geleitet in München mit Krippe, Kindergarten und Hort damals. Bin eben nach dem Studium, wie du schon richtig gesagt hast, der angewandten Sozialwissenschaften in Freiburg nach München und habe dort vielfältige Praxiserfahrungen gesammelt. Bin dann ins Deutsche Jugendinstitut. Damals wurde die WIF, die Weiterbildungsinitiative, frühpädagogische Fachkräfte, die ja jetzt bundesweit bekannt ist, begonnen und habe dort im Bereich Elementardidaktik auch als wissenschaftliche Referentin gearbeitet und habe mich dann entschieden, während der Zeit im Deutschen Jugendinstitut meine Promotion anzufangen und habe zum Thema Interaktion, Interaktionsqualität, sensitiv-responsive Interaktion promoviert.
Was ist sensitiv?
Was das ist?
Ja.
Sensitiv-responsive Interaktion. Ganz einfach erklärt, responsiv von respondere, also Antworten, das Antwortverhalten einer Fachkraft und sensitiv die Qualität des Antwortens. Ja, also wie feinfühlig antwortet die Fachkraft auf Signale des Kindes. Ja, also da geht es um Wahrnehmen, interpretieren und angemessen und prompt reagieren.
Da hast du deine Professur drauf gemacht.
Da habe ich meine Promotion geschrieben. Ich habe ein Tool entwickelt, ein Verfahren oder Tool, so kann man das nennen. INACO heißt das, Interaktionskompetenz. Da geht es darum, Einzelelemente sensitiv-responsiver Interaktionen in Alltagssituationen im Elementarbereich, also in der Pflegeinteraktion, in der Schlafensbegleitung, während der Mahlzeiten, während der Bewegungsinteraktion zu analysieren anhand von Behavioral Markers, also konkret am Verhalten, welches die Fachkraft in der Alltagssituation zeigt. Da machen wir Videoaufnahmen und gehen dann mit diesen Videoaufnahmen in die Videofeedback-Reflexionen mit den Fachkräften, um eben über das, was wir da aufgenommen und reflektiert haben, zu sprechen.
Das ist ja Wahnsinn. Und dann kommst du einfach zur IU und wirst Professorin. Und wie ging das?
Ja, nicht ganz so. Und zwar habe ich dann meine Promotion beendet an der LMU, bin auch währenddessen, habe ich noch unsere Tochter bekommen, war ein Jahr dann mit ihr während der Promotion zu Hause, habe mir das mit meinem Mann damals geteilt, dass ich dann zu den Kolloquien gehen kann an der LMU, weil das ja eben ein fortlaufender Prozess ist auch. Habe dann die Promotion abgeschlossen innerhalb von 3 Jahren und bin direkt nach dem Abschluss der Promotion auf eine Postdoc-Stelle an die Uni Eichstätt zu Kratzmann damals und habe dort auch eben Lehre und Forschung gemacht und habe auch beispielsweise Praxisprojekte gemacht zum Thema feinfühlige Responsivität, aber auch Lehre im Bereich Bildung und Erziehung von Kindern für die KindheitspädagogInnen damals dort. Danach bin ich nach Erfurt und hatte dort eine Professur in Vertretung an der FHE in Erfurt, und zwar Kindheitspädagogik und Sozialpädagogik an der FHE. Ja, und mein Weg führte mich weiter von der FHE Erfurt dann zu der Stelle der IU Augsburg und München. Aber in Augsburg bin ich aktuell ansässig.
Und da können Erzieher jetzt dual ihren Bachelor machen?
Genau, also bei der IU ist es so, dass wir ja ein duales Studium haben, aber auch ein Fernstudium. Und im dualen Studium, das heißt Theorie- und Praxisphasen miteinander kombiniert, also da gibt es dann ein Praxisunternehmen oder eben eine Kita im Elementarbereich jetzt, wo sie 2 bis 3 Tage in der Woche an der Uni sind und die restliche Zeit in dem Praxisbetrieb, ja, also in der Kita.
Das ist ja total spannend für Erzieherinnen und Erzieher auch aus unserem Verband, die jetzt quasi, weiß ich nicht, an der Kita arbeiten und sagen, ich möchte jetzt dual meinen Bachelor machen.
Ja, genau.
Und für was ist man dann qualifiziert? Wird man dann Kita-Leitung? Kann man dann auch dozieren? Oder was hat man dann so für Ziele vor Augen?
Wenn man Kindheitspädagogin studiert.
Bachelor macht, genau.
Ja, genau. Also man hat natürlich ein ganz breites Feld. Ja, also wenn wir die zum Beispiel das Buch und Arbeitsfelder der Kindheitspädagogik anschauen, dann ist ja der Elementarbereich mit Krippe, Kindergarten und Hort sozusagen das, was ja auch schon sehr bekannt ist, ja, aber man kann zum Beispiel auch in die Beratung gehen, man kann zum Beispiel in den Bereich Kinderschutz gehen, man kann zum Beispiel in Richtung Jugendamt gehen, ja, also da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, auch mit dem Abschluss der Kindheitspädagogin später arbeitsmäßig tätig zu werden.
Jetzt hast du dich auf den Schwerpunkt Interaktionskompetenz eigentlich spezialisiert. Also das Miteinander, Miteinander quasi Sachen lernen. Jetzt wird gerade groß darüber diskutiert, der Spracherwerb ist so wichtig. Gibt es von dir aus dem, was du so wissenschaftlich gemacht hast, so Tipps für unsere Erzieher, wo du sagst, so ist eigentlich Spracherwerb einfach oder einfacher?
Ja, schön ist immer, wenn wir von alltagsintegrierter Sprachbildung sprechen. Ja, also während der Alltagssituationen ist die beste Möglichkeit, um Sprachbildung durchzuführen, um Sprachbildung zu leben. Solche Themen wie Sustained Shared Thinking,
was
beispielsweise, gemeinsam geteilte Denkprozesse. Also wenn Kinder anfangen, Fragen zu stellen, mich als Fachkraft darauf einlassen, mich dafür interessieren, mich involvieren in das, was das Kind erzählt, daran anknüpfen, ja, offene Fragen stellen, spiegeln, gemeinsame Aufmerksamkeitsmomente schaffen, Resonanz schaffen. Ja, das sind Themen, die ich unter alltagsintegrierte Sprachbildung subsumieren würde. Ja, was man jetzt durch Studien zum Beispiel, Silva et al., ja, die Längsschnittstudie, die gemacht wurde, rausgefunden hat, dass das zum Beispiel etwas ist, was Sprachbildung stark unterstützt. Ja? Und dann muss man natürlich schauen, es gibt bestimmte Kindergruppen, die brauchen noch extra Unterstützung, zusätzliche Unterstützung. Ja? Und da muss man natürlich gucken dann auch, auf was für einem Entwicklungsstand sind die, was ist hier angesagt, damit diese Kinder auch den nächsten Entwicklungsschritt im Rahmen der Zone der nächsten Entwicklung, zum Beispiel nach Vygotsky, vollführen können.
Also ich finde das alles unglaublich spannend. Sie merken, ich schweige zutiefst. Ich habe einfach so eine Gruppe Kinder von mir, zum Beispiel meine 20 Kommunionkinder, die wir jedes Jahr auf die Erstkommunion vorbereiten. Da habe ich dann ein Konzept, das ich jetzt gerne durchziehen wollte, so wie es ist, zack, bumm, fertig. Aber ich kann nicht, weil diese Kinder ja alle aus ihrer eigenen Lebenswelt kommen. Und ich finde, das Spannende liegt darin, dass sie an einem allgemeinen Erkennen, an einem gemeinsamen Faden, an einem Konzept arbeiten, wobei ich immer beachten muss, ich habe das Einzelne, das Individuum vor mir. Ich kann mir jetzt zum Beispiel Gedanken machen, wie kann man Sprachförderung und so weiter in so einer Kita-Gruppe da betreiben. Ich muss mir aber dann im Letzten wieder an dem einzelnen Kind orientieren. Aus welchem sozialen Milieu kommt's? Das ist wunderbar, dass wir hier miteinander in Interaktion zu deutschen Begriffen und Sprache kommen. Das Kind zu Hause wird nie Deutsch sprechen, weil Mama nicht Deutsch spricht, Papa vielleicht noch nicht Deutsch spricht und so. Und da, glaube ich, da liegt die ganz große Herausforderung für den Erzieher, um die wir uns ja kümmern, dass sie von ihnen, von ihrer Wissenschaft einen guten Leitfaden bekommen, Aber der eigentliche Knackpunkt ist der, den dann runterzubrechen, dann den Freiraum zu schaffen für das einzelne Kind, dort in einem Übermaß mehr als vielleicht wie für andere Kinder da sein zu können. Das ist ja unser Appell immer, dass man den Erziehern den Raum gibt, die Zeit dafür gibt. Und ohne, dass das einzelne Kind, das jetzt eine besondere Betreuung braucht, nicht auch noch vorgeführt wird, so quasi, wie hat man früher gesagt, warst du der Hilfsschüler oder sowas. Nein, sondern hier braucht der Kind eine ganz besondere Begleitung und darum finde ich das, was ich mache, unglaublich spannend, weil mir immer klar sein muss, ich kann nie das Allgemeine einfach umsetzen, so wie jedes Gesetz immer auch allgemein ist und im konkreten Fall dann erst greifen muss. Das heißt, ich stelle mir vor, dass hinter Ihrer Wissenschaft eine Unmenge an empirischer Beobachtung stehen musste.
Ja, also das, was Sie sagen, kann ich zu 100% bestätigen. Es kommt darauf an, die Individualität zu sehen und es kommt darauf an, angemessen zu handeln als Fachkraft. Und diese Angemessenheit, die muss ich ausdifferenzieren können nach verschiedenen Heterogenitätsdimensionen. Ja? Also einmal Lebenswelt. Woher kommen diese Kinder? Ja? Was erleben die zu Hause? Ja? Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, Gender-Themen, junge Mädchen. Ja, Armutsthemen, sozioökonomischer Status, ja, all das muss ich berücksichtigen in meinem individuellen Handeln, um eine Passung herzustellen zwischen dem Signal des Kindes und dem, wie ich handle als Fachkraft. Ja, und dafür braucht es jede Menge Wissen über einzelne fachspezifische Domänen, aber es braucht auch Feinfühligkeit, also diese Fähigkeit wahrzunehmen, zu erkennen, zu reagieren und auch mich selbst als Fachkraft in diesem Interaktionsprozess zu zeigen, in Kontakt zu gehen mit dem Individuum, was ich da vor mir habe.
Ja, ich habe immer gesagt, die wirksamste Waffe gegen Gewalt und Terrorismus ist Erziehung. Ist gute Erziehung und die beginnt eben nicht irgendwann einmal im jugendlichen Alter, sondern sie beginnt genau in diesem Stadium. Was erlebt dieses Kind, was für Umwelt nimmt es wahr, wie lassen sich Erwachsene auf meine Lebenswelt ein, wie weit sind sie bereit, in meine Lebenswelt einzutauchen, und dieses Kind wird als junger Mensch und als Erwachsener die Liebe nur geben können, die sie vorher halt bekommen hat. Und auch wieder zurückgeben, wie sie halt vorher angenommen worden ist. Wir haben es jetzt erlebt bei diesem Marathonläufer, der die Silbermedaille da gewonnen hat, der als junger Flüchtling aus Eritrea gekommen ist, aber er hatte das Riesenglück, dass Menschen da waren, die sich auf ihn eingelassen haben. Und der ist halt, würde man sagen, voll sozialisiert, integriert worden. Und jetzt ist er auch noch Olympiasieger oder auf jeden Fall Silbermedaillengewinner für unser Land geworden. Er repräsentiert uns, weil da genau im Anfangsstadium der richtige Schritt gemacht worden ist. Und diesen Schritt sozusagen wissenschaftlich darzulegen und um vor allem gegen alle anderen Kritiken in dieser Gesellschaft autark zu machen, dafür sehe ich den tiefen Sinn hinter der Wissenschaft, die Sie da hier betreiben. Ich glaube, ich könnte da nie mithalten, aber es ist unersetzlich wichtig, glaube ich.
Ich glaube, dass das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, diese, wir nennen es mal sichere Beziehung, also wenn ich in meinem Gewordensein von Anfang an eine sichere Beziehung erfahren habe, durch meine Eltern, aber auch durch die Institutionen, durch die Fachkräfte in den Institutionen, pädagogische Fachkräfte, Lehrer, LehrerInnen, Pfarrer, PfarrerInnen, Vereine, das kann ja auch kompensatorisch wirken, wenn wir die Resilienzforschung anschauen, ist eben diese Entwicklung, diese Entstehung, diese Sicherheit, die ich von den anderen erfahre, die etabliert sich in mir. Ich kann dann auch besser eine sichere Bindung in mir spüren und entfalten. Für diese Entwicklung dieser sicheren Beziehung brauche ich die Summation an Interaktionen, die eben feinfühlig gestaltet sind. Ja? Und das fängt bei solchen Sachen an, bei solchen Mikrosituationen, die so in Anführungsstrichen auch gut umsetzbar sind in der pädagogischen Praxis, wie das Ankommen eines Kindes in der Kita einer Familie, beim Schuhe anziehen, ein kleiner Moment. Das Kind nimmt den Strumpf und fängt es an, so anderthalb, zwei Jahre über die Zehen zu ziehen, schaut die Erzieherin an, Social Referencing, ja, die pädagogische Fachkraft, schaffe ich das jetzt, diesen Strumpf über die Ferse zu ziehen oder eben nicht? Und dieser Blick, diese Resonanz, welches die Fachkraft zurückgibt zu diesem Kind, ja, du schaffst das, ich glaube an dich. Ja, das ist etwas, was in diesem Moment, darauf wartet das Kind. Ja, und es sieht dann diesen Blick, ja, du schaffst das und versucht es. Wenn es nicht gelingt, bietet sie Assistenz an. Soll ich dir vielleicht ein kleines Stück diesen Strumpf über die Ferse ziehen? Sie hilft ein kleines Stück mit. Den Rest schafft das Kind selbstständig. Ja. Das ist das erste Erfolgserlebnis, also intrinsisch attribuiert an solchen kleinen Interaktionssituationen. Ja? Und wenn man sich das vorstellt, nur an solchen kleinen Beispielen, wenn man es schaffen würde, solche Situationen nur vermehrt in Kindertageseinrichtungen sehen, beobachten, erfahren zu dürfen, was das für die Kinder, für das Aufwachsen dieser Kinder und auch wiederum für die Fachkräfte bedeutet, weil wir über die Forschung erfahren konnten, wenn die Fachkräfte spüren, dass sie wirksam sind, ja, wollen sie dieses Verhalten natürlich auch vermehrt zeigen. Ja, und haben wieder eine höhere Arbeitszufriedenheit, gehen wieder lieber auf die Arbeit, sehen irgendwie einen Sinn in dem, was sie tun, ja, und sind nicht nur überfordert.
Das wird da im Kleinkindalter grundgelegt. Erstaunlich.
Ja. Ja, also das ist das Fundament, auf dem Motor und Entwicklung geschieht. Ja, und das müsste meiner Ansicht nach endlich mal die Politik begreifen, ja, dass es sich so sehr lohnt, in diese frühe Phase eines Menschen zu investieren, also monetär auch, da wirklich Geld reinzustecken, ja, weil das eine Prävention ist, eine Art von Prävention, die so viel Leid und so viel Fruchtbares und Gutes bewirken würde. Für die gesamte Menschheit, würde ich sagen.
Da strahlt mein Herz, weil das ist das, was wir als Verband immer fordern, auch einen anderen Schlüssel zu haben, dass man wirklich Zeit hat für die Kinder. Wenn ich mir den Alltag anschaue, oft sind es ja irgendwie ein bis zwei Erzieher für 24 Kinder. Dann ist mal jemand krank, dann ist nur noch eine da. Das ist schon alles am Limit geschnürt und im Übrigen auch in der Grundschule, weil wir diese Zeit brauchen. Rainer, du hast es gesagt, du hast da irgendwie 20, 30 Kinder vor dir, teilweise unterschiedliche Nationalitäten, 70-90% unterschiedliche Nationalitäten, so in Bayern gerade mittlerweile, unterschiedliche Levels. Und dann kommen die auch aus unterschiedlichen Kulturen und dann tut sich die Erzieherin oder die Lehrkraft natürlich auch schwer zu erkennen, was will dieses Kind mir gerade sagen, wenn das Sprachlevel noch nicht da ist. Das heißt, wir brauchen dieses mehr Zeit, um die Kinder zu beobachten, uns in die reinzufühlen, die heranzunehmen, die mitzunehmen, denen die Sicherheit zu geben, weil die auch aus unsicheren Verhältnissen kommen. Und jetzt die Frage an dich, Sarah, aus der Wissenschaft. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist die größte Herausforderung unserer Kinder oder auch für die Erzieher gerade, wo man sagt, ist es der Punkt Sicherheit?
Also Herausforderungen an sich für den Elementarbereich sind einfach natürlich gerade aktuell die Rahmenbedingungen. Also wir brauchen einfach mehr und auch gut qualifiziertes Personal, weil wenn ich nicht weiß über diese Dinge, dann kann ich das im Alltag auch nicht reflektiert einsetzen. Intuitiv ja, aber Professionalität heißt, reflektiert einzusetzen, bewusst einzusetzen. Das ist eine große Herausforderung. Die zweite, glaube ich, ist, wir haben eine große Heterogenität an Kindern, ja, und eben haben wir vorhin ja auch schon besprochen, die unterschiedlichen Lebenswelten, unterschiedliche Erfahrungen, Sprachen, Kulturen, das müssen wir mit bedenken, ja, auch Stichwort Neurodivergenz beispielsweise, ja, da brauchen wir Fachkräfte, die genau dieses Hinschauen wahrnehmen können, ja, und das Dritte ist, das glaube ich auch, an Kinder schon früh einen hohen Erwartungsdruck, also ein Funktionieren. Ja, sie müssen funktionieren, wenn beide Eltern beispielsweise auf die Arbeit gehen und sie mit einem Jahr oder wann auch immer in die Kindertageseinrichtung kommen. da brauchen wir, müssen Schonräume, Schutzräume für Kinder entfalten, wo sie genau diese Kompetenzen wie Emotionsregulation, Selbstbild, Selbstwahrnehmung erfahren können. Ja, und dafür brauchen wir wiederum Fachkräfte, also Rahmenbedingungen, ja, die eben genau diese Wahrnehmung und dieses Sehen der Kinder auch durchführen können.
Haben Sie den Eindruck, dass Sie gehört werden von den Verantwortlichen? Hört die Politik auf Sie?
Nein.
Gut.
Ganz klar.
Nein, nicht gut.
Nein. Also es ist ganz klar, ich frage mich so häufig, was muss ich tun? Ja, also ich als Person oder auch die Gesellschaft, ja, was müssen wir tun, damit wir endlich gehört werden, damit sich endlich auch was tut? Ja, also nicht nur Bekundungen von, ja, wir verstehen euch, wir verstehen Sie, das ist uns, alles erscheint uns logisch und wir wissen, dass wir eigentlich hier investieren sollten, müssten, aber die Prioritäten werden letztendlich doch wieder anders gesetzt.
Ist es nur eine Frage des Geldes? Warum hört man es nicht? Ist es vielleicht auch in gewisser Form Desinteresse?
Also, ich könnte es mir vorstellen, ja, dass es vielleicht auch in der Politik viele Menschen gibt, die diese Lebensphase schon lange hinter sich haben und die diese Themen, die junge Familien beschäftigen, nicht mehr so auf dem Schirm haben. Ja, dass wir einfach auch junge Frauen und Männer brauchen, auch gerade Frauen, die nochmal zum Thema Vereinbarkeit sprechen, diese Themen in die Politik einbringen. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich.
Ich habe manchmal auch den Eindruck, und das meine ich jetzt gar nicht abwertend, dass die Realität des normalen mittelständischen Familienbetriebs nicht mehr am Schirm haben. Ich habe gestern meinen Sohn am Spielplatz betreut, während ich Homeoffice gemacht habe. Und da waren mehrere Mamis mit dabei, die alle ihren Laptop aufgeklappt haben, wie wir auch, und haben gearbeitet und haben unterschiedlich, wenn man kurz Pause hat, die Kinder betreut. Und habe ich gesagt, und die wechseln sich ab, die Mamas, weil es war ja noch Ferien und ich war völlig schockiert, was da los ist am Spielplatz, dass da wirklich Business gemacht wird, Homeoffice gemacht wird, weil die nebenbei arbeiten müssen, weil das Leben so teuer geworden ist.
Und das ist auch so eine wichtige Sache. Es wäre so wesentlich, auch in Richtung Elternbildung, den Eltern wirklich mitzugeben, dass es so wesentlich ist, qualitativ hochwertige Momente der Aufmerksamkeit zu schaffen zwischen ihnen und den Kindern. Da kommt es nicht auf die Quantität an. Ja? Es kommt darauf an, dass es diese Momente gibt. Und das geht eben nicht, wenn ich parallel irgendwo am Handy bin, mein Laptop aufhab oder Sonstiges. Es geht darum, Inseln der gemeinsamen Aufmerksamkeit zu schaffen. Ja, das ist ganz
absolut
wesentlich.
Ich bin da voll bei dir. Ich erlebe nur aber auch wirklich viele Eltern, die arbeiten müssen, die Angst um ihren Job haben, die nicht wissen, wie es weitergeht und sagen, ich muss jetzt arbeiten und den Spagat zwischen, ich nenne es gar nicht Karriere, sondern ich kann mein Leben bezahlen.
Finanzieren, ja.
Finanzieren. Und der will noch gar nicht Karriere machen, der will einfach nur pünktlich seine Miete zahlen und ich muss mein Kind betreuen, ist immens geworden. Die Kosten sind immens gestiegen. Wenn ich mir die Kosten für Grippe anschaue, wird es mir schwindelig. Für viele Kinder beginnt leider die Bildungslaufbahn in der Krippe. Ja, und das wollen die Eltern auch nicht, aber sie müssen es leider machen, weil das Leben so teuer geworden ist.
Und die Grippe auch teuer ist. Einer, der es mir zugegeben hat mit dem Nicht-Hinschauen, ist der Edmund Stoiber. Der hat bei irgendeiner Gelegenheit, ich weiß nicht, runder Geburtstag oder was, hat er erzählt, wie ihn seine Frau angerufen hat und ihm eigentlich nur sagen wollte, dass das Kind gerade das Laufen alleine selbstständig gemacht hat. Mhm. Und er natürlich voll als junger, engagierter Politiker und immer im Kopf in seine Akten drin, nur gesagt hat, jetzt hör doch auf mit dem Zeug. Ja. Und dann als alter, weiser Mann hat er gesagt, wie konnte ich nur so blöd sein, das einfach von mir wegzuschieben. Eigentlich der wichtigste Moment, hier läuft Evolution im Zeitraffer und ich schaue weg, so ungefähr. Gell. Und jetzt war ja gerade immer die Diskussion mit Einführung der Mütterrente und so, MP Söder hat sich da ja durchgesetzt. Ich habe das eigentlich so empfunden, die Mütterrente steht dafür, dass man genau diese erzieherische Leistung der Eltern versucht zu honorieren, dass sie eben nicht nur in ihrem Beruf verwurzelt sind, sondern auch, dass das eine Leistung ist, dass man die Kinder nicht aus den Augen verliert. Aber anscheinend läuft man da wieder Gefahr, dass das eher oberflächlich ist.
Also was du vorhin gerade gesagt hast, mit dem manche Familien oder viele Familien müssen beide arbeiten gehen, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, da sehe ich auch wieder die Politik. Ja? Also es muss doch möglich sein, Rahmenbedingungen so zu schaffen, dass auch wirklich Wahlfreiheit da ist. Ja? Und ich sehe per se auch die Kinderkrippe, sagen wir ab dem ersten Lebensjahr, die kann bereichernd sein. Sie kann kompensatorisch wirken für Kinder zum Beispiel aus Risikolagen. Sie kann Bereicherungen bieten in puncto unterschiedliche Familienmodelle, Lebenswelten, zusätzliche Beziehungen aufbauen zu Kindern und zu Erwachsenen. Aber dafür müssen eben die personellen Bedingungen so sein, dass das auch möglich ist.
Und du musst es leisten können. Ja, ich sage, sie müssen arbeiten, damit, deswegen muss das Kind in die Kita, aber die Kita muss da jetzt wieder mal zahlen. Ja, ich habe mir gedacht, dass der gesetzliche Anspruch auf einen Kita- oder Kindergartenplatz eingeführt wurde, ja, der ist ein ganz guter gesetzlicher Anspruch, aber man braucht die Plätze und sie müssen bezahlbar sein. Und wenn ich ausweichen muss auf Private, die dann schon zwei, dreimal so viel kosten wie öffentliche, dann ist das für manche echt an der Existenzgrenze.
Ja, und ich brauche die Qualität, ja, weil einfach langfristig gesehen, das hat so viel Folgekosten, wenn die Qualität in den Kindertageseinrichtungen eben nicht gut ist. Bedeutet.
Es sollte keine Verwahranstalt, es sollte eine Bildungseinrichtung sein. In der alten DDR gab es den Begriff Abkindern. Da hat man dann gleich die Kinder so ab ersten Lebensjahr drum, oder jeder hat seinen Platz bekommen, aber es ging nur darum, dass die Frau wieder im Produktionsprozess reingeht. Die Kinder wurden abgekindert, das heißt also aufbewahrt und abends hat man sie wieder geholt.
Jetzt kommt das Recht auf Ganztagsbetreuung neben dem Recht auf Kita-Betreuung auch noch ab 26. Wie siehst du das, wenn die Kinder dann einfach den ganzen Tag in der Schule hängen und nicht mal am Bolzplatz gehen oder in die Alpen oder zum Skifahren?
Ja, also ich betrachte das wirklich mit großer Sorge. Wir haben gerade ein Forschungsprojekt zum Thema Ganztag und haben uns mal die Bundesdokumente angeschaut, also von den großen Verbänden. Was wird denn da überhaupt gesagt über den Ganztag? Wer soll denn da arbeiten? Welche Professionen? Wie soll denn die Qualität ausgestaltet sein? Wie soll denn überhaupt der Ablauf? Wie stellt man sich das denn vor? Ja? Und klar, das sind natürlich alles eher allgemeine Floskeln, die man zu lesen bekommt. Da haben wir Interview durchgeführt mit KindheitspädagogInnen, um zu schauen, wie sehen die denn ihre Aufgaben im Ganztag? Was können sie benennen dazu? Da sind wir gerade an der Auswertung dran, um zu gucken, was können denn KindheitspädagogInnen im Ganztag beitragen. Ja? Was ich als Sorge benennen würde, wäre die Qualität wiederum auch. Ja? Also die Qualität des Ganztags, wenn Kinder einen Schultag hinter sich haben, der ja auch eben sehr anspruchsvoll ist für diese Kinder, mit dem Lautstärkepegel, den Anforderungen, die an sie gestellt werden. Plus dann eben direkt nach dem Unterricht in die ganztägige Betreuung, würde ich sagen, wenn wir ein gutes Konzept hätten, ja, könnte das, stelle ich mir vor, eine Art Bildungscampus, ja, für Eltern mit, da sind Angebote, Sportangebote, Musikangebote, Peers, mit denen sie sich treffen können, Kunstangebote, ja, rhythmisierter Unterricht, formal, nonformales Lernen, ja, das könnte wunderbar sein, ne? Die Bedingungen müssten aber stimmen und die stimmen so aktuell meiner Ansicht nach.
Also reine Frage an dich, das wäre eine Megachance für die Kirchen. Das sind ja oft Kirchen leer, da hätten wir Platz zum Besinnen, zum Runterkommen, Nummer eins. Und Nummer zwei, in Amerika sieht man es, dass solche Campis ja eigentlich existieren, das ist nicht neu. Ich war in Italien im Urlaub, die haben 3 Monate frei, da ist es überhaupt kein Problem. Da findet man auch coole Angebote in der Stadt und überall. Der Deutsche weiß es wieder besser und muss wieder tolle Gesetze machen, aber Rainer, jetzt ernsthaft die Frage an dich, für die Kirchen eigentlich eine Mega-Chance.
Ja, Räume hat man genug, natürlich vor allem Kirchen, die nicht mehr als solche bespielt werden können, weil uns das Personal ausgeht. Auf der anderen Seite musst du immer wissen, wenn du eine Kirche umfunktionierst, hast du ganz andere Herausforderungen, wie wenn es nur Gottesdienstraum ist. Du brauchst sanitäre Anlagen, du brauchst Fluchtwege, Brandschutz und so weiter. Ich kriege es ja gerade live von hautnah auf meinem eigenen Tempel mit, Aber das wäre zumindest einmal ein Programm, das man ausgeben könnte, wenn man es jetzt überlegt. Und wir werden immer mehr Kirchen aufgeben, dass diese Kirchen nicht irgendwie umfunktioniert werden, sondern so eine Art Refugium, ein Hort für andere Möglichkeiten werden. Zum Beispiel mir bei uns überlegt, weil wir bei mir im Viertel, sollte man mit meiner Kirche einen anderen Verwendungszweck hinzukommen. Wir möchten unbedingt, dass die Kirche bleibt. Aber wir haben zwei Schulen, Hauptschule, Mittelschule, Grundschule, dass da zum Beispiel ein Raum drin entsteht, wo sich Schüler aufhalten können, um zu studieren, um zu lesen. Einfach gerade aufgrund der Platznot in manchen Schulen, dass wir sagen, wir bieten euch das an, dass wir uns da euch anschließen und euch dafür diesen Ort anbieten können. Also ich glaube, an Kreativität würde es nicht mangeln, sondern wie vorhin auch schon angesprochen mit der Politik, du musst es wollen. Du musst wirklich was umsetzen wollen.
Du musst das wollen. Und da frage ich mich, ich bin so oft frustriert, weil es gibt so viel Engagement, es gibt so viel Motivation, das sehe ich überall. Aber es ist so dieses Andocken, dieses Anknüpfen und dann wirklich auch spüren, da ist ein Backup, da sind Menschen, die einen wirklich unterstützen in dem, was man tut und man kann wirksam sein. Ja, also man kann wirklich was bewegen.
Und das ist, ich meine es jetzt gar nicht abwertend, für uns Verband natürlich spannend, wir haben Mitglieder, die immer wieder Papiere ein, auch mit die ja immer wieder die Politik auch treiben, sage ich jetzt mal. Und man geht dann aus dem Meeting oft raus und denkt sich, jetzt haben sie es begriffen, jetzt haben wir einen neuen Ansatz, jetzt super und es passiert wieder nichts. Und das ist ermüdend und das macht einen, reibt einen auf. Ja. Und dann lässt man mal einen Schrei los, was man zu Hause ja auch macht, das ist auch völlig normal. Aber man wird wieder nicht gehört. Und dann heißt man, ist schuld, dass man das Land spaltet. Aber wir alle haben ja Ideen und uns mangelt es nicht an kreativen Ideen. Rainer, dir nicht, Sarah, dir nicht. Und jetzt auch im Podcast hier gespeichert für die Ewigkeit. Man muss es nur wollen, Rainer. Aber warum will man es nicht?
Weil es anstrengend ist vielleicht. Weil es sehr viel Selbstüberwindung kostet. Weil man natürlich gewohnte Positionen aufgibt. Wie oft hört man das? Ja, das hat es bei uns auch nicht gegeben. Ja, mein Gott, ich bin einmal in meinem Leben zur Schule begleitet. Man war wirklich am ersten Schüler und das war's dann. Da ist niemand mehr da mitgegangen. Heute ist das ein ganz anderes Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Schule. Unsere Mitglieder, die Lehrer sind, die berichten das ja. Sagt, ich habe nicht nur mit den Kindern zu tun, ich habe mit den Eltern zu tun. Aber das muss man halt dann auch annehmen können. Und für viele ist das halt noch nicht so weit. Also, ja, wer es kann, der kann es. Wer es nicht kann, der muss halt anscheinend einen anderen Weg finden. Es ist der leichtere Weg, aber am Ende der teurere Weg.
Genau. Ja, ich glaube auch, es bedarf Mut zur Veränderung und Mut hinzuschauen. Diese zwei Sachen. Ja? Also es ist immer bequemer zu sagen, ja, wir lassen das alles so, wie es ist. Dann müssen wir halt nichts verändern. Ja? So eine Veränderung bedeutet immer aus alten Strukturen raus, bedeutet immer, es können sich auf dem Weg auch kleinere oder größere Steine ergeben, ja, die man dann vielleicht erklimmen muss. Letztendlich, denke ich, wird es gut werden. Ja, aber man braucht diesen Mut, dieses Losgehen und dieses Tun.
Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Wir haben jetzt eine andere Haushaltslage im Freistaat Bayern. Wir haben auf einmal, hat sich auch verändert, dass das Geld nicht mehr so reinkommt, wie wir es die letzten Jahre hatten. Auch im Fußball hat sich was verändert. Jetzt sind wir im Basketball auf einmal besser wie im Fußball in Deutschland. Das ist auch neu. Weiß ich nicht, die Eltern haben sich wahnsinnig verändert. Ich treffe eigentlich noch Papas im Kindergarten beim Übergeben. Früher war das auch anders. Es hat sich alles verändert, nur mein Eindruck ist, aber vielleicht teilen das nicht alle, es hat sich seit 1970, 1980 in der Bildung nichts getan. Das Lehramtsstudium ist noch alt, die Erzieherausbildung ist noch alt. Die Welt hat sich wahnsinnig verändert und wir fragen immer noch, in Anführungsstrichen, den gleichen Inhalt ab wie vor 50 Jahren. Und es werden Schallplatten in Pressekonferenzen, alte aufgelegt und für neu verkauft, ein bisschen Feenstaub drauf und dann ist es scheinbar alles neu. Und dann fühlt man sich natürlich auch als Lehrer oder auch als Erzieher verarscht und denkt sich, wir halten hier den Laden zusammen, wir nehmen uns die Zeit, wir gehen die Extrameile und es kommt immer wieder irgendwie gefühlt Neues drauf, was aber eigentlich alter Käse ist. Und was muss noch passieren, dass hier was vorangeht?
Ja, also das ist auch sowas, dieses Bildungssystem, Warum geht da keiner dran? Das frage ich mich auch seit Jahren. Ja? Also egal, mit wem ich spreche, auf welchen Kongressen, in welchen Arbeitsgruppen, sowohl in dem lehrerorientierten Segment als auch bei den KindheitspädagogInnen, ist es egal, mit wem ich rede. Jeder sagt es. Wir brauchen eine grundlegende Reform. Nicht ein kleines Reformchen, nicht irgendwo ein kleines, eine kleine Veränderung, sondern es muss sich grundlegend etwas tun. Und zwar auch, wir haben mittlerweile so viel wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, wie Kinder lernen, was Kinder brauchen, um gut zu lernen, was ja letztlich auch wieder die Erwachsenen der nächsten Generation, das sind ja die Menschen, die wir begleiten in ihrem Gewordensein. Ja, wir wissen mittlerweile so viel. Und all das wird aus irgendwelchen Gründen nicht beachtet.
Ja, dabei ist die Gesundheit der Menschen das Wichtigste. Ja, dass die kein schlechtes Gewissen natürlich haben, ja, dass sie als Erzieher sich mal krank melden, weil sie einen ganz normalen Rathausbesuch haben oder irgendwas, wo man halt hin muss, um seine Steuerklasse zu wechseln, was auch immer, oder zum Arzt geht, hat man ein schlechtes Gewissen, sich krank zu melden, sich einfach nur abzumelden. Ich kann heute mal nicht in der Vormittag. Ich erlebe es von vielen Mitgliedern bei uns, die sagen, ich kann unterm Schuljahr nicht krank sein, weil ich mache das für die Kinder. Mhm. Ich arbeite für die Kinder. Mhm. Ich schleppe mich halt durch.
Da haben wir ja wieder das Burnout und die Fachkräftebelastung auf der anderen Seite. Ja, also das System wackelt ja an allen Ecken und Enden. Ne? Und auch wenn ich die LehrerInnen-Ausbildung anschaue, ich habe promoviert an der LMU, meine Profmutter hat den Lehrstuhl für Grundschulpädagogik inne gehabt. Ja? Da gab es einen Kollegen von mir, der hat die Modulkataloge untersucht an den Unis in puncto Beziehungsqualität. Also welche Inhalte sind denn in den Modulkatalogen, die gelehrt werden? Natürlich ganz viel wesentliche Inhalte, Fachdidaktiken, Theorie, das ist alles wichtig. Ja? Aber was fehlt, ist sowas wie Beziehungsqualität. Ja? Wie komme ich denn in Kontakt, wie kann ich denn vermitteln? Das muss viel weiter ausgebaut werden. Es müssen die Praxisphasen verstärkt werden, um wirklich auch zu gucken, ist das was, was ich machen möchte? Ja? Weil ich ja als Lehrer, als pädagogische Fachkraft, als Kindheitspädagogin, ich als Mensch bin das Werkzeug. Ja? Also ich brauche diesen Kontakt, ich muss dieses vermitteln können, das muss meins sein. Ja, so.
Aber jetzt kommt die Digitalisierung auf uns zu und irgendwie denkt sich der Mensch, ich hau jetzt alles in die KI und KI kann jetzt auch erziehen und alles wunderbar, die KI ist das Zauberwort für alles. Mhm. Ist ja völlig Quatsch, wir brauchen mehr Menschlichkeit in diesen Tagen, Rainer, dass wir auf die Menschen zugehen.
Ich wollte gerade das Beispiel Gewalt an den Schulen, wir erschrecken furchtbar, wenn wir da wieder lesen, wir sogar in den Grundschulen, aber natürlich dann auch weiterführenden Schulen, Kinder zur Gewalt greifen, wirklich bis hin zu Tötungsdelikten. Das kommt ja nicht aus dem luftleeren Raum. Das heißt, also diese Gewalt kann nur verhindert werden oder diese gewalttätige Einstellung, wenn das Kind von Anfang an in eine konfliktlösende Atmosphäre hineingeführt werden können. Wobei man immer bedenken muss, die Schule ist ja nur ein Ausschnitt. Wir haben ja keinen Zugriff auf das, was zu Hause läuft. Aber in der Schule hätte man, diese Kinder verbringen vielleicht mehr Zeit bei uns in der Schule als im eigenen Elternhaus. Das wäre unsere große Chance. Das ist ja zum Thema Ganztagsschule. Ja, dann sind sie den ganzen Tag bei uns, dann haben aber mir einen ganzen Tag eine Chance, auf die Kinder einzuwirken.
Genau. Das ist das, was ich benenne unter kompensatorisch. Ja, also wir haben die Chance, in der Schule, im Elementarbereich, neue Beziehungserfahrungen den Kindern möglich zu machen. Das ist unsere Chance. Und genau wie Sie sagen, dieses frühe Anfangen, dieses frühe Lernen, lösungsorientiert in Konflikte zu treten, Meinungen auszutauschen, eigene Positionen zu entwickeln, sprachfähig zu werden. Ja, das sind alles Themen, die wir von Anfang an mit eingeben können, als Grundstein, als Fundament. Wir haben die Chance.
Ja? Aber da müssen wir auch an die Leistungskultur mal appellieren. Ich habe die Tage mich mit dem Kita-Papa unterhalten, weil wir unsere Kinder eventuell beim Fußball anmelden wollen, Kleinkinder 0 bis 3. Die haben jetzt 4 große Tore und ohne Torwart, weil dann schießt man mehr Tore. Mhm. Und ich habe dann gefragt, ja, wer gewinnt dann? Nein, es geht nicht ums Gewinnen, die sollen Spaß haben. Dann denke ich mir, ja, aber Fußball funktioniert halt so, dass es einen Gewinner und einen Verlierer gibt. Und das muss ich im frühen Alter auch lernen dürfen, dass ich mal verliere. Und dann müssen die Eltern halt zu Hause vielleicht auch den weinenden Bub oder Mädel, wie auch immer, auffangen können und ihm das erklären. Dann stelle ich im Kleinkindbereich da 4 Tore hin und die gewinnen dann 105-95 und gewinnen gar nicht, weil irgendwie der Gedanke nicht mitgegeben wird, dass man auch leisten muss, dass man füreinander da ist, dass es auch wichtig ist. Die Gesellschaft da draußen ist so Gewinnen und Verlieren. Und was erziehen wir uns dafür Kinder heran, wenn Eltern mit dem Handy Vorbild sind und Gewalt irgendwie ein großes Thema ist, man zu Hause streitet, weil man irgendwie nicht zurechtkommt, weil der Staat einen im Stich lässt.
Und am Fußballplatz am Rand ausrasten, wenn der Schiedsrichter falsche Entscheidung trifft. Anstatt dem Kind beizubringen, das sind Tatsachenentscheidungen. Und selbst die hält man aus. Und es geht hier nicht um Leben und Tod. Es geht um ein Spiel. Mhm. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Alles kann alles das Kind das lernen, was man später für ganz normale Entwicklungsprozesse halt braucht.
Aber das ist auch wieder das. In Beziehung sein heißt nicht keine Grenzen setzen. Das heißt gerade auch Orientierung geben. Leitfunktion auch sein, ja, demokratisches, solidarisches Miteinander üben, schon von ganz klein an, ja. Aber was brauche ich dafür? Ich brauche Eltern, die den Raum haben, das auch zu tun im Elternhaus. Das heißt, sie müssen Freiräume haben, die müssen auch wirklich Zeit haben mit ihrem Kind, qualitative Zeit.
Ja, und das heißt für mich auch, dass man streitet. Dass ja, Eltern auch mit dem Lehrer streiten dürfen und natürlich, wie beim Stammtisch früher, dann am nächsten Tag ist wieder alles vergessen und man kommt nicht gleich mit dem Anwalt oder man fährt nicht gleich mit dem dicksten Auto und Polizei vor, sondern man leben und leben lassen, mal dem anderen seine Meinung auch mal lassen und nicht gleich mit dem Anwalt irgendwie irgendwas einklagen und dem auch vertrauen. Mhm. Ich glaube, wir haben da auch ein großes Problem heutzutage, dass wir uns nicht mehr vertrauen. Alles stressig ist und schnell schon ein Kind abgeben, man hat keine Bindung auch zu den Eltern mehr. Hast du da Studien, die das belegen, dass die Elternarbeit irgendwie anstrengender geworden ist?
Also wir haben eine gute Studienlage zum Thema feinfühlige Responsivität und Bindungsstärkung. Ja, sowohl eben zwischen Kindern und Fachkräften als auch zwischen Eltern und Kindern. Dass sensitiv-responsives Verhalten auf die Entwicklung wirkt und das sensitiv-responsives Elternverhalten als Hauptprädikator für eine sichere Bindung fungiert. Ja, also da war eine gute Studienlage. Und auch zum Thema Neurobiologie, ja, also dass man tatsächlich auch über bildgebende Verfahren feststellen kann, dass sensitiv-responsives Verhalten Lernfähigkeit, Emotionsregulation, Empathiefähigkeit neuronal besser verankert. Was die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft betrifft, kann man sagen, dass sich das gerade für den Elementarbereich sehr verstärkt hat. Also man weiß mittlerweile, man braucht, damit das Kind sich gut entwickeln kann, die Partnerschaft zu den Eltern. Ja, es ist wirklich ein geteiltes Betreuungsfeld, ne? Die Kinder und die Eltern werden immer mehr auch gemeinsam mit ins Boot geholt. Der Austausch wird verstärkt, die Bindung zwischen Institution und Eltern wird verstärkt für den Elementarbereich. Für den Primarbereich ist es so, dass eigentlich dieses Lernen, ja, also wir haben Unterricht, wir lernen in der Schule und wir bräuchten das auch begleitend im Elternhaus oder eben jetzt durch den Ganztag. Ja. Hier ist die Studienlage aber noch, sagen wir mal, eher an der Peripherie angesiedelt. Ja, also man kann sagen, mit dem normalen Menschenverstand, auch hier ist die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft wesentlich, ist aber noch lange nicht so anerkannt wie im Elementarbereich.
Wäre es nicht sinnvoll, so eine Art kollaboratives Arbeiten zu haben, dass die Schule mit Vereinen, Verbänden miteinander sich austauscht, mit Elternverbänden, dass man so ein datenschutzkonform ist, um Gottes Willen, klar, aber so ein Dashboard, blöd gesagt, so stelle ich mir das vor, dass man sagt, Mensch, der Fußballtrainer sagt, der Xaver, der ist langsam, aber der Sportlehrer sagt, der ist schnell, wie bringe ich das zusammen? So in die Richtung, dass ich mit dem Kind besser arbeiten kann.
Ja, das wäre generell total sinnvoll. Ja, also wenn wir viel mehr auch vernetzt denken, ja, also da habe ich auch wieder diesen Bildungscampus, ja, im Kopf. Ja, also wenn die Eltern nicht irgendwie am Nachmittag noch zum Sport, zur Musik, wie auch immer was fahren müssen, sondern wenn das alles an einem Ort stattfinden könnte.
Es wäre irgendwie, das wird nicht funktionieren, weil unsere Städte so gebaut sind, wie sie gebaut sind. Aber wenn man zumindest wüsste, die 8 Kinder fahren zum Sportplatz, zum Fußballtraining, die fahren dahin, die anderen fahren dahin zum Flöten, man macht Fahrgemeinschaften, wie auch immer, auch der Umweltgedanke vielleicht mitdenken. Da fehlt mir die Kreativität, weil es scheitert nicht unbedingt am Geld, wie du sagst, Rainer, es scheitert am Wollen. Will ich den Kindern so eine Zukunft ermöglichen oder will ich es eben nicht? Und wenn ich es will, finde ich Wege. Und wer will, findet Wege. Und wer nicht will, findet Gründe. Und dann kann man immer Geld schieben, das versteht jeder. Aber das frage ich mich einfach, warum man da nicht anders denken kann oder warum man die nicht mit einbinden kann. Wenn ich mir den Kita meines Sohnes anschaue, da reden die Erzieher miteinander, gucken, hey, der braucht die da ein bisschen was, hier einen Push. Und dann gibt es Umfragen auch an die Eltern. Die Eltern werden eingebunden. Was brauchst du musisch, sportlich? Was wünschst du dir? Und dann geht man in den Austausch mit den Eltern. Und das wird in der Grundschule nicht mehr so sein, um Gottes Willen. Aber das fand ich spannend und ich konnte auch sehen, ist meine Kita besser wie die im Umfeld und nicht besser? Wo haben wir Potenziale? Wo können wir uns weiterentwickeln? Gemeinsam als Kita-Familie, nenne ich es mal. Der fand mich wirklich begeistert. Und dann auch Eltern gefragt, warum macht man das nicht in den Schulen? Warum macht man das nicht mehr? Warum geht man nicht, weiß ich nicht, baut so Green Schools, dass das nicht mehr Schule ist, sondern man geht in den Kräutergarten.
Da gibt es so tolle Modelle. Jeder fragt sich nur, warum machen wir das nicht?
Ich kann ja da regionale, dann ist die Region in dem speziell der da und jeder hat so sein Schulprofil dann oder Kita-Profil.
Natürlich, ja. Und ich meine, es ist ja auch dieses vernetzte Denken, dieses sich gegenseitig unterstützen, weil Eltern, Familien in dieser Altersgruppe, mit Kindern in dieser Altersgruppe, die haben ja alle ähnliche Themen. Ja? Warum fährt man dann nicht, nimmt man halt 6 Kinder und fährt die, keine Ahnung, zur Musik oder zum Sport oder keine Ahnung, hatten wir auch schon überlegt, ob wir nicht mal in der Straße bei uns einfach, alle brauchen mittags Mittagessen, ja. Wieso macht man das nicht so, dass man eben, jeder kocht mal, ja, und dann holt sich jeder was und wir essen gemeinsam. So, warum gibt es solche Initiativen nicht? Ich habe oft bei uns in Deutschland das Gefühl, ja, es ist alles so klein, fein und abgegrenzt, ja. Und das finde ich zum Beispiel in Indien, wir waren gerade in Indien unterwegs, wieder sehr inspirierend, ja, da fährt dich jemand zum Flughafen und braucht noch Hilfe, um später das gesamte Luggage auszuladen. Ja, die halten da irgendwie an der Straße an, kennen da 10 Spezies und lassen die einsteigen und da, du hilfst mir und wir laden dann gemeinsam das Luggage aus und das hast du dort ständig. Ja? Also du hast dort so eine Kultur der Gemeinsamkeit, Freundschaft, sich helfen gegenseitig. Ja? Das ist echt etabliert.
Bei uns heute spannend. Ist der Schulbus ausgefallen. Mhm. Und im WhatsApp-Chat haben die Eltern sich zusammengeschrieben und natürlich haben wir karrenweise, autoweise dann die Kids alle die Schule gefahren, damit die in die Schule kommen. Ja. Selbstverständlich hat das alles funktioniert. Ja. Und das hat mich wirklich begeistert, wie viel Kraft auch in unseren Menschen steckt, wie viele Helden wir da, stille Helden wir da im Alltag haben, die dann für die Kinder einstehen. Jetzt sind wir schon beim positiven Ende. Wir wollen Podcast immer mit was Positives beenden, weil wir sind ein Verband, der immer positiv nach vorne blickt. Gibt es ein Projekt jetzt, außer das, was du schon gesagt hast, wo du sagst, da würdest du dir wünschen, dass es da mehr davon braucht?
Ja, also ich wünsche mir, dass die Politiker und Politikerinnen endlich nicht nur verstehen, sondern auch umsetzen, dass die erste Phase des Kindes im ganz jungen Alter eine der wesentlichsten Phasen im Leben eines Menschen ist. Und ich möchte mehr davon, ich wünsche mir mehr davon, dass Menschen sich dafür einsetzen und wirklich auch ins Tun kommen und sich Dinge verändern.
Also eine Haltung. Rainer, Wunsch von dir?
Nicht nur die Politiker, sondern alle, die irgendwie in der Gesellschaft mitwirken und natürlich auch meine Leute bei uns in der Kirche, dass wir nicht immer nur jammern über mangelnde Berufe und Berufungen, sondern vielleicht die sehen, die schon längst da sind und dass wir die mit einbinden und begeistern. Ich habe so oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, wo kann ich mich hier engagieren? Dann sage ich, mir geht's da wie dem Engel hinter der Theke. Der Kunde kommt und sagt, er hätte gern Friede, Wohlstand und so weiter. Und ich muss ihm sagen, du, ich verkaufe nur einen Samen, nicht die Frucht. Hier ist der Acker, genauso tu was. Ja, dass man dieses Gefühl der Verantwortung füreinander, dass man einer meiner Selbstverantwortung entspringt, dass man das viel mehr, diesen Geist, diesen Spirit verbreiten.
Es ist immer leicht, mit einem Finger auf andere zu deuten, glaube ich. Und das ist mit 4 Finger zeigt man auf sich selber. Ich glaube, wir alle müssen selber vorangehen, mutig sein und nach vorne schauen. Ich sage danke, Sarah, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, da war viel Futter drin. Und an die Hörer, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns im nächsten Monat.
Das war Pausengong, der Bildungspodcast der KIG Bayern.
in Kooperation mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund.